begrüßen alle Favoriten zur Folge 121 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen an einem regnerischen 27. Januar von Joel Schurter und Ralf Hersel. Heute sprechen wir über unsere Lieblingsanwendungen, weil uns nichts Besseres eingefallen ist. Guten Abend, Joel.
Guten Abend, Ralf.
Ja. Ja, eigentlich wollten wir über die Alpha 5 vom Cosmic Desktop sprechen. Und der Joel hatte sich das schon angeguckt und meinte, sieht irgendwie aus wie eine Mischung zwischen GNOME und KDE. Und ich habe es mir auch installiert in der virtuellen Maschine. Ja, fand ich jetzt nicht so ansprechend. Also liegt vermutlich wieder mal an der virtuellen Maschine, weil es lief alles grottenlangsam.
Virtuelle Maschine, ganz einfach.
Ja, ja. Ja.
Also ich habe selber nie installiert, weder auf meinen noch auf dem anderen, also virtuell noch Hardbone, aber ich habe es schon noch vor. Und ich denke mal, es könnte schon eben Leistung vorausgesetzt und Performance vorausgesetzt, könnte es natürlich interessant sein.
Mhm. Genau, und warum haben wir das jetzt nicht gemacht? Weil ich habe dann mal in den alten Podcasts rumgestöbert und habe festgestellt, dass wir irgendwie im Herbst über Cosmic gesprochen haben. Und da dachte ich, nee, komm, also warten wir lieber ab, bis dann mal eine Beta da ist oder vielleicht die finale Version. Und da kann man das dann nochmal genau angucken. Und ja, deshalb haben wir dann gesagt, überlegen wir uns was anderes. Und eben, weil uns nichts Besseres eingefallen ist, reden wir heute über Lieblingsapplikationen. Aber du hast gebastelt am Wochenende, Joel.
Genau, ja. Ich habe mir einen Motivationsschub bestellt. Der kam so. Und ich habe mir gedacht, ich habe 2 Terabyte Festplatten hier, also HDDs, die ich gespiegelt habe und darauf mein Backup liegt. Von Handy und Laptop. Das Ganze ist aber ziemlich gefrickelt, weil man kann sich ja vorstellen, mit AirSync und so weiter, alles hingeklotzt. Und man muss es halt permanent aktiv, also aktiv aktuell halten. Da habe ich mir gesagt, okay, ich schaue mal, was es cloudmäßig gibt. Da habe ich mir die Hetzner Cloud angeschaut, respektive die Storage Box. Habe mir da so eine zusammengeklickt und jetzt habe ich im Hintergrund sowohl mein Handy als auch mein Laptop komplett automatisch da hochgeladen, natürlich immer noch auf den Festplatten, aber die laufen jetzt auch automatisch. Bin zwar immer noch dran mit dem ganzen Automatisieren, aber ich habe mir eine Cloud geholt, ja.
Mhm.
Aber natürlich hast, alles verschlüsselt.
Aber hast du nicht auch immer schon eine Nextcloud gehabt?
Die hatte ich, respektive habe ich immer noch. Die läuft aber eigentlich wirklich, also ich bin da nur noch selten drauf, weil das meiste ist quasi, ja, habe ich da drauf, aber brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Und synchronisiert habe ich da höchstens mal 2-3 Dateien. Also quasi, ich hatte einen Ordner, der war da drauf und synchronisiert. Aber irgendwie hat meine Nextcloud Handy App Probleme gemacht und die App die Dateien nicht mehr runtergeladen, respektive nicht mehr hochgeladen, was ich auf dem Handy geändert habe. Und das war vor ein paar Monaten, seither läuft die Cloud im Hintergrund einfach noch und die ist beim Ethernet mit 100 GB, was für das, was ich sonst noch auf meiner Ethernet Hosting-Seite habe, viel zu teuer ist und viel zu wenig für das Geld vor allem, viel zu wenig Speicher und deswegen habe ich mir jetzt da was anderes zusammengeklickt. Vielleicht hole ich mir noch eine Nextcloud von Hetzner. 1 Terabyte, das muss ich jetzt aber noch schauen, ob ich überhaupt noch eine quasi GUI brauche oder nicht.
Ja, diese Hetzner, wie heißt die, Storage Box?
Die Storage haben wir Box ja. Für die Cleave, also für die Command Line quasi, ja, und dann Share für die Nextcloud, ja, genau. Mhm.
Ja, die Storage Box, die haben wir ja auch als Backup-Medium für GNU/Linux.ch.
Genau, ja, von da kenne ich es auch.
Ich glaube, was zahlen wir da irgendwie? 3 Euro oder sowas.
Ja, im Monat. Für 1 Terabyte zahlt man so circa 3 Euro, 3,50 Euro 50 oder sowas, ja.
Ja, bei mir gibt es eigentlich nicht viel Neues zu berichten. Am Montag, also heute, wo wir aufnehmen, hatte ich noch einen Artikel geschrieben, weil ich ja die alten Podcast-Folgen durchsuchen will, damit wir halt nicht in kurzer Folge zweimal über das gleiche Thema sprechen. Und da kam mir dann die Idee, dass ich ja unseren RSS-Feed, also die XML-Datei vom Podcast-Feed einfach nehmen könnte und durchsuchen könnte. Und ja, manche haben den Artikel vielleicht gesehen, habe ich dann so ein bisschen auf der Kommandozeile rumgeskriptet und da gab es auch sehr gute Anregungen in den Kommentaren von der Community. Vielen Dank dafür. Hat mir Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen Shell-Skript zu schreiben und jetzt eine schöne Liste aller Podcast-Folgen zu haben, wo ich dann sehr schnell gucken kann, was hatten wir denn schon.
Sehr gut, ja.
Ansonsten, ich hatte, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche schon erklärt, dass sie mir mein Velo geklaut haben. Und da bin ich leider immer noch nicht weiter. Ist gar nicht so einfach, weil ich glaube, so 50% der Verkaufsfläche von Fahrradläden geht mittlerweile für E-Bikes drauf. Und der Rest und 45% für Fahrräder mit Kettenschaltung. Und ich will aber unbedingt eins haben mit einer Nabenschaltung, weil das hatte mein altes auch und hat 20 Jahre lang wartungsfrei funktioniert. Deshalb will ich das wieder haben, aber das ist sehr schwer, da Modelle zu finden. Vor allen Dingen, wenn man sie Probe fahren will. Ne? Also finde es natürlich schon Händler, die so Citybikes mit Nabenschaltung produzieren, aber ich meine, du bestellst dir ja nicht bei irgendeinem Versand oder Hersteller direkt ein Fahrrad, ohne da mal drauf gesessen zu haben.
Also ich habe das mit meinem E-Bike gemacht, aber will ich jetzt auch nicht mehr machen, ja.
Ja.
Obwohl ich keine schlechte Erfahrung gemacht habe, aber für mich war es einfach eine Preisfrage.
Ja gut, eine Preisfrage ist das gar nicht. Also wenn du jetzt, ich meine, es gibt einige Schweizer Fahrradhersteller, gut, die Rahmen kommen vermutlich auch alle aus China. Sie behaupten zwar, die kämen aus der Schweiz, glaube ich aber nicht. Und da zahlst du jetzt keinen anderen Preis, als wenn du jetzt in den Fahrradladen um die Ecke gehst.
Nee, das meine ich nicht. Ich meinte wirklich eine Marke Canyon. Mhm. Die hat nur einen Standort in Deutschland plus den Online-Shop. Und die haben auch keine Händler und so weiter. Also da hat man dann schon einen Preisunterschied. Aber das ist natürlich speziell Online-Händler sein.
Ja, ja, verstehe. Ja, bin mal gespannt. Also meine Frau tut mir jetzt immer ein bisschen leid, weil wir gehen normalerweise immer mit einem Fahrrad und Anhänger hinten dran, fahren wir am Samstag zum Einkaufen. Und meistens habe ich meinen, also wir haben zwei Anhänger für jedes Velo ein. Und normalerweise habe ich den dran und da kommen die ganzen Einkäufe rein. Mhm. Und jetzt sieht das so aus, sie hat ihren Anhänger dran, ich fahre mit dem Motorroller nebenher, dann kaufen wir ein und sie lädt das ganze Zeug in den Anhänger und trampelt das dann alleine wieder nach Hause.
Ja. Ich kenne da nur noch eine Marke, aber das ist ein Lastenfahrrad, aber ich kann dir da einen Link mal geben, wenn du magst.
Ja, Lastenfahrrad finde ich halt ein bisschen unpraktisch, ne? Weil dann hast du immer Lastenfahrrad.
Das stimmt natürlich.
Und wir haben so zwei relativ billige China-Anhänger. Das ist einfach so ein Stahlrohrrahmen, den du dir zusammenschraubst und so eine 100 Liter Plastikbütte drin. Ist unkaputtbar, kostet nicht viel und sieht hässlich aus, aber macht genau das, was du haben willst.
Ja, ist natürlich auch gut,
ja. Ja, gut. Hausmitteilungen, da habe ich nur eine Sache. Vielleicht habt ihr bemerkt, dass unser Transparenzbericht noch nicht erschienen ist. Normalerweise erscheint der immer so in der zweiten Januarhälfte und der ist jetzt immer noch nicht da und der wird auch vermutlich erst Anfang Februar erscheinen. Das liegt nicht daran, dass wir faul sind, der ist nämlich schon komplett fertig geschrieben. Es liegt daran, dass wir darin auch unsere Jahresziele für dieses Jahr vorstellen. Und die müssen natürlich im Leitungsteam abgesprochen werden. Und wir haben ja unser Core-Team mit 7 Leuten. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn man für 7 Leute einen gemeinsamen Termin finden will, ist das nicht so einfach. Und deshalb haben wir jetzt erst am 31. Januar die Gelegenheit, im Core-Team die Jahresziele abzusprechen. Und danach kann dann der Transparenzbericht veröffentlicht werden. Da stehen dann unsere Einnahmen und Ausgaben drin, was wir so gemacht haben, Vergleich mit den Zahlen vom vorhergehenden Jahr. Der Dennis hat mal wieder die Rechnungsprüfung gemacht, das ist auch alles schon durch. Fehlt nur noch das Abstimmen im Core-Team über die Jahresziele und dann kommt der Transparenzbericht auch. Genau, also müsst euch keine Sorgen machen, dass wir euch da jetzt irgendwas vorenthalten wollen. Das kommt, wie ihr es aus den letzten Jahren gewohnt seid. Ja, das war es schon zu den Hausmitteilungen. Ja, kommen wir zum Thema. Unsere Lieblingsanwendungen, und wir haben das jetzt einfach so gemacht. Der Joel hat mal so knapp 10 Anwendungen aufgeschrieben, egal ob Desktop oder Smartphone. Ich habe das auch gemacht. Und ja, wir wechseln uns da so ein bisschen ab. Der Joel hatte schon Mühe, weil der hätte auch einige von meinen aufgeschrieben, war aber so diszipliniert, dass er sich jetzt andere rausgesucht hat. Sonst wäre es ein bisschen langweilig geworden.
Ja, sonst hätten wir quasi sagen können, okay, du hast das auch, was ich habe, dann red du über das und ich über das andere.
Ja, genau. Ja, genau. Das
sind ja unterschiedliche.
Ja, Joel, fang doch mal an.
Genau, eine App auf dem Handy aus dem F-Droid, AntennaPod, denke mal, viele von euch kennen die. Ist eine, sagt der Name schon ein bisschen, Podcast-App. Die bezieht ihr Podcast von verschiedenen Podcast-Plattformen, soviel ich weiß.
Mhm, ja.
Von welchen weiß ich nicht genau. Apple Podcasts, meine ich, ist ja eine Quelle.
Und von diesem F, wie heißt der, FWWD oder so, halt so ein freies Podcast-Dictionary.
Ja, genau. Mhm. Die App läuft bei mir, sage ich jetzt mal, ich habe leider noch nicht so viele Podcasts, die mir gefallen, wie ich gerne hätte, in meiner Liste. Aber wenn da mal was Neues rauskommt, ich sage jetzt mal 3 bis 5 neue Folgen in der Woche, habe ich da in meinem Feed drin, die mir gefallen. Und auf der Arbeit höre ich dann, wenn ich mal eine laute Arbeitsumgebung habe und mein Gehörschutz mit Kopfhörerfunktion drin habe, dann höre ich da einfach mal ein paar Podcast-Folgen durch. Ziemlich praktisch. Und ich habe zwar mittlerweile, Schande über mich, auch weil ich in der Familie das Abo bekommen habe, Spotify Premium, nutze ich aber für Podcasts fast nie, weil, wie soll ich sagen, ich hatte ja AntennaPod schon lange und da ist alles drauf. Also das benutze ich eigentlich wirklich nur für Podcasts. Das
ist bei mir genauso. Also ich benutze auch seit ewigen Zeiten AntennaPod und finde die App super. Also ich wüsste nicht, was man da besser machen kann.
Definitiv,
funktioniert ja alles einwandfrei. Und ja, also ich habe halt knapp eine Stunde bis zur Arbeit morgens und abends wieder zurück. Und das ist eigentlich so meine Haupt-Podcast-Hörzeit oder bei der Hausarbeit. Also putzen, bügeln und so, genau, Sachen, ja, die ich mache. Da höre ich eigentlich auch immer Podcast. Und ich habe ziemlich viele abonniert, eigentlich schon zu viel. Also wenn dann da die neuen Folgen reinkommen, muss ich immer so ein bisschen auswählen. Was haben die jetzt für ein Thema? Interessiert mich das? Nein, weg. Und ja, also da gibt's viel. Könnten wir auch mal einen Artikel drüber schreiben, Podcast-Empfehlungen so im freie Software, freie Gesellschaft Umfeld, da gibt es einige ganz gute.
Ja, da wärst dann du am Zug, weil ich habe quasi nur Gesellschaft, Technik und solche Sachen.
Mhm. Und, ja, genau. Meine erste Lieblings-App auf der Liste, habe ich auch schon oft drüber geschrieben und gesprochen, ist ZIM. Also ZIM ist so eine Notizanwendung für strukturierte Notizen, gibt es seit ewigen Zeiten. Das Ding nennt sich selbst, glaube ich, Desktop-Wiki.
Genau,
ja. Und ja, ist eigentlich eine sehr simple Anwendung, läuft unter Linux und unter Windows. macOS weiß ich nicht. Läuft nicht auf Smartphones, was so der Wermutstropfen ist. Aber dafür ist das Ding halt super easy. Also du hast halt links einen Baum, in dem du auch mehrere Notizbücher haben kannst. Hast dann halt diesen strukturierten Baum und rechts daneben die Notizen. Da ja, hat man halt so die üblichen Markdown-Funktionen, ohne dass man Markdown schreiben muss. Also man hat so eine Formatier-Knopfleiste, also so Fatlinks, Checkboxen, Dinge, die man braucht. Und das legt jede Datei als eigenständige Markdown-Datei ab. Also es ist so ein bisschen Pseudo-Markdown. Und deshalb kann man das Verzeichnis, in dem die Notizen liegen, kann man dann prima zum Beispiel auf eine Nextcloud synken, damit man auf den verschiedenen Computern, die man hat, also Desktops meine ich jetzt, die ZIM-Daten immer synchron hat. Und auf dem Handy, also wenn ich da mal was nachgucken will, dann gehe ich einfach in den Nextcloud Client, in das ZIM-Verzeichnis und öffne halt die Textdatei dazu, oder? Also ja, ist dann halt keine eigene App, aber du hast halt die Textdatei mit dem jeweiligen Artikel und ja, das funktioniert auch. Ja, ZIM, also ich weiß, ich habe über viele andere geschrieben. Joel hat dann gleich auch noch eine. Joplin ist sehr beliebt, ist aber, glaube ich, eine, ach, wie heißt das Monster, eine Electron-App. Okay. Und mir kann das fast schon wieder zu viel. Also ich bin da eigentlich gut bedient mit ZIM, weil es eben auch so einfach ist.
Ich glaube, bei Joplin war das Hauptproblem, ich habe mir das mal angeschaut, oder ich denke, es ist für viele das Hauptproblem im Vergleich jetzt zu ZIM und so weiter, dass Joplin meines Wissens nicht dateisystembasiert ist. Sprich, du hast nicht Ordner und Dateien als deine Notizen, sondern du hast quasi eine, frag mich nicht,
ja, irgendeine
Datenbank. Quasi eingebaute App.appdata-Datei quasi. Und da alles drin. Und das funktioniert natürlich schon schön synchronisiert aufs Handy, weil da gibt es eine App und so weiter. Aber das muss man dann alles wieder über eine, meines Wissens, Joplin-eigene Cloud oder sowas ähnliches machen. Also man ist nicht so frei, sage ich jetzt mal.
Ja, ich finde das immer gut, oder? Wenn du so Anwendungen hast und die legen ihre Daten in einem allgemeinen Format ab, also zum Beispiel in einer Ordnerstruktur als genau, Markdown-Dateien, ja. Weil dann bist du im Zweifel, bist du unabhängig. Wenn es die App dann mal nicht mehr geben sollte oder die Anwendung mal nicht mehr geben sollte, dann gibt es immer gute Möglichkeiten, die Daten da rauszuholen und irgendwie in eine andere Anwendung reinzukopieren.
Das stimmt, ja.
Genau, dazu passend kannst du ja direkt mit deiner Notiz-App weitermachen.
Ja, dann erwähne ich die mal gleich. Qown Notes ist wahrscheinlich so vom Funktionsumfang etwas zwischen ZIM und Joplin, könnte ich mir vorstellen. Es ist rein Markdown-basiert, sprich, du schreibst grundsätzlich Markdown. Ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher, ich kann das mal ganz kurz aufrufen, ob du, nee, man hat gar keine Leiste, also man hat eine sehr beschränkte Leiste, sage ich jetzt mal, mit Fett, Kursiv, das hat man schon, aber er ist sehr beschränkt. Ansonsten ist eigentlich grundsätzlich, schreibt man in Markdown selbst. Die Dateien werden auch als Markdown-Datei abgelegt und man hat nebendran dann noch, je nach Konfiguration, eben Funktionsumfang, hat man noch einen Screen mit der gerenderten Markdown-Ansicht quasi. Man hat paar mehr Funktionen, eben alles auch schön abgelegt in Dateistruktur. Man hat auch die Möglichkeit, direkt eine Nextcloud-Synchronisation in der App oder im Programm festzulegen. Es gibt aber wiederum keine Handy-App dafür, wobei, sind wir ganz ehrlich, eine Ordnerstruktur mit Dateien drin und es gibt sehr gute Markdown-fähige Apps, von daher man kann wirklich gut damit leben, sage ich mal. Ich habe jetzt da mal hingeschrieben, ZIM in besser, eben kommt darauf an, was man braucht. Ich habe mir ZIM auch mal angeschaut, für mich fehlt einfach die Markdown-Funktion, also sprich die ganzen Sternchen und so weiter, die man, weil ich sehr gerne im Markdown arbeite, aber schlussendlich ist es Geschmackssache.
Ja, also ja gut, also
Funktionsumfang ja ähnlich.
Von daher. In ZIM gibt es halt nicht diese Aufteilung im Editor links Markdown, rechts gerendert. Sondern du hast eigentlich immer so eine What-You-See-is-What-You-Get-Ansicht. Also die gerenderte Ansicht, in der du dann auch editierst. Also das ist dann vielleicht eher was für Leute, die keinen Bock haben, Markdown zu schreiben.
Exakt.
Sondern ja, lieber Formatierungsknöpfchen drücken wollen.
Das ist ja auch immer so eine Diskussion, auch bei uns im Bloodied Editor. Die einen wünschen sich Markdown, die anderen wollen es überhaupt nicht. Ist schlussendlich Geschmackssache.
Okay, mach ich mal weiter, und zwar mit Genie. Das ist eine Entwicklungsumgebung. Manche würden auch sagen, es ist nur ein Texteditor. Also es ist irgend so was zwischen einem Texteditor und einer Softwareentwicklungsumgebung. Sie selbst bezeichnen sich als leichte IDE. Also IDE bedeutet Integrated Development Environment. Und ich kann mir vorstellen, dass für professionelle Anwendungsentwickler, Programmiererinnen taugt das nichts, ist das zu wenig. Aber für so ein Script-Kiddy wie ich ist das so genau die richtige Mischung. Und das führt sogar dazu, dass ich mir Genie als Standard-Desktop-Editor konfiguriert habe. Also wenn ich auf eine Textdatei klicke, dann geht halt Genie auf und nicht irgendwie G-Edit oder so. Das geht gut, weil Genie startet wahnsinnig schnell. Also da muss man jetzt nicht wie bei einer großen IDE länger warten, bis das dann kommt. Und deshalb für so Gelegenheitsprogrammierer kann ich Genie nur empfehlen. Also das ist meine Empfehlung für eine Entwicklung, für eine leichtgewichtige Entwicklungsumgebung.
Ja, ich denke auch, dass die Betonung liegt sicher auf leicht. Ich sage jetzt mal, ich kenne Genie zu wenig. Ich habe das mal installiert. Hatte dann aber aufgrund von diversen Add-ons zu VS Codium gewechselt. Das ist ein ziemliches Monster, sage ich mal, im Vergleich. Mhm. Auch nicht unbedingt ganz unumstritten. Aber eben, leicht und einfach, sicher. Und eben, das andere, was ich genannt habe, kann sicher nicht einfach als Texteditor verwendet werden. Also können schon, aber wollen vielleicht nicht. Von daher, Genie ist sicher eine gute Lösung, ja.
Genau. Was hast du noch, Joel?
Ich habe noch eine weitere Android-App und danach kommt noch eine Android-App. NewPipe. Ich denke mal, sehr viele von euch und auch du, Ralf, kennst das App. Die App ist eigentlich ein YouTube-Frontend oder eine YouTube-App quasi für Sandy, wie gesagt, aus dem F-Droid oder auch auf einer Webseite, kommt nicht drauf an. Funktioniert sehr gut. Das Einzige, was mir fehlt, sind Benachrichtigungen für neue Uploads, weil man muss, soweit ich das sehe, manuell aktualisieren alles. Und zwischendurch, aber da kann NewPipe überhaupt nichts dafür, sage ich jetzt mal, alle 2 Monate funktioniert die App mal nur bedingt oder gar nicht, weil YouTube mal wieder irgendwas an ihrer API geändert hat. Mhm. Wird dann aber wirklich schnell gefixt. Ich staune da immer wieder, das geht vielleicht mal einen Tag oder zwei und dann kommt schon ein Update reingeflogen. Und dann funktioniert es wieder. Sprich, die müssen einfach die API wieder umschalten oder irgendwas umstellen. Die sind wirklich am Ball und eben zwischendurch hat man mal Probleme. Das ist halt so mit Frontends. Aber die App funktioniert wirklich gut. Werbefrei natürlich. Man kann da auch die Videos runterladen als Audio oder als Video. Playlisten und so weiter, wie man es kennt. Von daher, ich bin sehr zufrieden mit der App.
Ja, ich benutze NewPipe auch auf dem Handy, obwohl ich jetzt auf dem Smartphone weniger Videos gucke. Eine gute Alternative auf dem Desktop dazu ist FreeTube. Das ist auch ein YouTube-Frontend, also ähnlich wie NewPipe. Und das verwende ich sehr häufig. Ja, auch keine Werbung. Ich finde eine viel angenehmere Benutzeroberfläche. als bei YouTube selbst. Also ich finde, wenn ich YouTube im Webbrowser öffne, finde ich das alles sehr mühsam, langsam, zäh und so. Also ich habe das Gefühl, dass FreeTube da wesentlich performanter ist.
Man hat aber, glaube ich, auch keine Account-Einbindung, wenn man das möchte, richtig?
Gut, ich habe gar keinen Account.
Okay. Ja.
Also du kannst halt Abos folgen, siehst die Kommentare unter den Abos, und ich bin jetzt auch nicht so der YouTuber. Also mir reicht das völlig, was ich da machen kann. Es gibt auch so Rankings, also was ist im Moment populär in verschiedenen Sparten, Musik, Sport, News und so. Das gibt's. Wie gesagt, du kannst deine Abos gruppieren. Ja, also mir reicht das, was ich da finde. Genau, das war der Videobereich. Ich habe dann bei mir noch aufgeschrieben, und ich weiß, dass der Joel mir dann zupflichtet, Terminal Editor, um jetzt mal die ganze Vim und Emacs-Gemeinde gegen uns aufzubringen. Also ich benutze eigentlich seit längerem Micro als Terminal Editor. Und der Hauptgrund dafür ist eigentlich, dass er Standard-Shortcuts unterstützt. Also man kann mit den gewohnten Tastenkombinationen, also Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X, Ctrl-F, Ctrl-Q und so weiter, kann man den bedienen, wie man es aus allen anderen Anwendungen auch kennt. Und man muss halt jetzt nicht irgendwelche seltsamen Tastenkombinationen, die man bei Emacs oder bei Vim braucht, verwenden. Ja, du nimmst den auch, ne?
Mikro. Ja, ich benutze ihn leider nicht mehr so oft, weil Doppelklick auf eine Datei öffnet sich ein Editor. Kate heißt ja, glaube ich, bei mir eine KDE-Variante einfach von, was auch immer, G-Editor oder was auch immer, Standard-Editor. Aber wenn ich mal was im Terminal mache, bekomme ich jetzt im Moment immer mehr Lust drauf wieder, dann mache ich es wirklich mit Micro, ja.
Ja, ist bei mir genauso. Also ich benutze eigentlich den Editor gerne an der Stelle, wo ich gerade bin. Also wenn ich jetzt auf dem Desktop bin, also irgendeinen Dateimanager auf habe, dann nehme ich halt auch, was da kommt, also G-Edit oder eben, wie ich gesagt habe, Genie. Und wenn ich in der Kommandozeile unterwegs bin und da schnell mal eine Datei editieren will, dann nehme ich halt Micro.
Ja, was ist wirklich auch noch besser aufstellt als vielleicht andere. Klar, es gibt auch da Sachen, aber bei Micro ist es, so wie ich das sehe, wirklich einfach. Erweiterungen. Verschiedene, diese, wie sagt man, Syntax-Highlighting gibt es in verschiedenen Farbausführungen. Man hat verschiedene Kommandos, die man noch dazulegen kann und so weiter. Also man kann es durchaus gut erweitern und eben alles im Terminal. Also. Und es fühlt sich dann eben durch die normalen Tastenkombinationen auch wie ein normaler Editor an.
Genau. Ja, ich würde sagen, ich mache mal weiter, weil ich habe irgendwie 2-3 mehr Apps bei mir in der Liste hier stehen. Nächste Anwendung ist Bildbetrachter oder Verwalter oder Editor. Und da verwende ich auch schon seit langem GThumb. Ich weiß auch gar nicht, ob das Standard-Bildverwalter in der GNOME-Welt ist.
Ich meine nicht.
Nee, ich glaube auch nicht. Also GThumb verwende ich. Das ist auch wieder so ein leichtgewichtiges Ding. Den kann man eben als Bildbetrachter verwenden, aber auch als Bildverwalter. Also der kann halt mit Metatext umgehen. Man kann da Bildsammlungen anlegen, wobei ich das nicht mache. Also ich benutze den wirklich als Bildbetrachter und einfachen Editor. Also zuschneiden, vergrößern, drehen, solche Dinge. Und ich verwende den häufig, wenn ich Artikel schreibe, weil dann hast du halt immer irgendwelche Screenshots oder Bilder. Und ich öffne die dann. Ich fange mal von vorne an. Man möchte einen Screenshot machen. Und dafür verwende ich den GNOME Standard Screenshotter. Also man drückt halt auf Print Screen und dann bekommst du eine Notifikation oben, kannst du draufklicken und weil es so konfiguriert ist, geht dann GThumb auf. Da kann ich dann meine leichten Anpassungen machen. Meistens ist das ein Ausschneiden oder eine Größenänderung. Und wenn es notwendig ist, brauche ich dann manchmal auch noch einen Editor, mit dem ich irgendwie Pfeile oder Rahmen in das Bild reinzeichnen kann. Und dafür habe ich dann eine weitere Anwendung, die heißt Annotator. Also du kannst praktisch aus GThumb sagen, ich will das Bild jetzt da was draufmalen. Und dann startet bei mir Annotator und dann kann ich halt einen roten Pfeil oder was auch immer da reinmalen. Und das ist keine ideale Kombination. Ich habe früher,
Ich meine, du hättest auch Flameshot verwendet.
Ja, davor, Klatter. Ah, keine
Ahnung.
Ja,
ich weiß, was du meinst.
Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. So, und dann habe ich jahrelang Flameshot verwendet. Das hat der Joel als nächstes auf seiner Liste. Aber Flameshot funktioniert vermutlich wegen Wayland unter GNOME nicht oder nicht gut oder nicht richtig.
Ist bei mir auf KDE genauso. Also es funktioniert aber auch nur so mal so, mal so. Also. Und ich habe jetzt auch einen externen Monitor an meinem Laptop dran und manchmal geht der Monitor einfach aus, wenn ich Flameshot öffne. Also es ist noch nicht so ganz perfekt abgeglichen, ja.
Aber Flameshot ist schon toll, weil eben es ist eine gute Screenshot-Anwendung. Das Erscheinungsbild ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also du hast Screenshot und dann sind so am Rand rechts, links, unten, oben sind so Icons angeordnet mit den verschiedenen Funktionalitäten. Also ist ein etwas gewöhnungsbedürftig das Erscheinungsbild und die User Experience. Aber trotzdem eine tolle Anwendung und ich muss mir es auch nochmal anschauen. Ich nehme an, das wird auch weiterentwickelt und vielleicht kommen sie dann auch mit Wayland mal ins Reine.
Also ich habe jetzt gerade mal schnell auf das Zeichen geklickt und jetzt hat es gerade funktioniert. Jetzt. Ja. Ich werde es sicher in Zukunft weiter ausprobieren. Und wobei ich es leider fast schon nicht mehr so oft benutze, weil ich kaum noch Screenshots machen muss. Man kann sich ja denken, warum? Wann hat man den letzten Artikel von mir gelesen? Ja. Ich hoffe, das ändert sich bald. Vielleicht kann ich da am Ende noch kurz was zu sagen. Ist was im Rollen bei mir.
Ja, dann habe ich noch so ein bevorzugte Anwendung für Audio- und Videowiedergabe. Das ist MPV. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich fand das irgendwann mal eine sehr, auch wieder leichte und einfache Anwendung, die du halt im Terminal und auf dem Desktop verwenden kannst. Also bei mir ist MPV die Standardanwendung, wenn es um die Wiedergabe von Audio und Video geht.
Bei mir auch.
Ja, und ich glaube, ein Hauptpunkt war bei mir, wenn ich irgendwelche Podcast-Produktionen oder Audiodateien abgehört habe, dann brauchte ich eine permanente, Wiedergabeleiste. Also das Ding unten, oder? Wo der Zeitzeiger läuft und wo du vor- und zurückspringen kannst. Und bei MPV ist das so, wenn du mit der Maus drauf bleibst, dann verschwindet die nicht. Und bei vielen anderen Anwendungen, ich glaube Totem, Da geht das nicht, oder? Das verschwindet immer wieder und du musst es immer wieder hervorholen. Ich weiß nicht, wie das bei VLC ist.
Ich weiß es nicht genau.
Ja, aber VLC ist mir auch fast schon wieder ein bisschen zu groß.
Ja, wenn es gerade nur darum geht, Doppelklick auf eine Datei, dann ist VLC ein bisschen zu groß, ja.
Was habe ich noch aus dem Multimedia-Bereich? Musik. Ja, Joel hat es vorhin schon angesprochen mit Spotify. Also ich habe eine Musiksammlung, die ist über viele Jahre gewachsen und die liegt auf meinem NAS, wobei mein NAS eigentlich kein NAS ist, sondern einfach nur ein Raspberry Pi 4 mit, keine Ahnung, so einem 2 Terabyte Riegel, Speicherriegel dran. Und da verwende ich seit Jahren MPD, also den Music Player Daemon, der verwaltet auf dem Server, egal was das jetzt ist, ob Raspi oder was anderes, verwaltet der die Musik. Und auf dem Android-Telefon verwende ich, und auf dem Tablet verwende ich MALP, also M-A-L-P, zur Fernsteuerung dieser Musikverwaltung. Und auf dem Desktop verwende ich Y-Muse, also Y-Muse, dafür. Die sprechen halt, es gibt noch viele Client-Anwendungen, die dieses MPD-Protokoll sprechen, aber MALP auf dem Telefon und Y-Muse auf dem Desktop, die fand ich jetzt die schönsten. Ich muss aber sagen, dass meine eigene Musiksammlung mehr und mehr verkümmert. Also gut, die alten Sachen sind noch da, aber es kommt wenig Neues hinzu, weil ich auch mit der erweiterten Familie seit einem Jahr ein Spotify Premium Abo habe. Und ja, wenn ich jetzt irgendein Musikstück hören will, dann ja, verwende ich halt auch Spotify.
Ja, ich habe jetzt gerade noch kurz, irgendwo habe ich die, gerade schon schauen, wo die liegt, eine App oder auf eine Desktop-Anwendung, Psst. Heißt die, PSST. Mhm. Ich benutze die nicht wirklich, weil ich den Spotify-Client habe. Aber das ist ein Spotify-Client für, was sagt, schnelle und multiplattformfähige Spotify-Anwendung mit einem Native GUI. Also ich müsste die jetzt nochmal ausprobieren und vielleicht kann ich da mal einen Artikel zu schreiben, aber es gibt auch Spotify-Anwendungen für den Desktop, die eben frei sind, also abhängig frei natürlich.
Mhm. Was mir auch noch einfällt bei Musikverwaltung auf dem Desktop ist Rhythmbox. Verwende ich auch seit ewigen Zeiten. War mal so der freie Nachfolger von, wie heißt das bei Apple? iTunes, oder?
iTunes, ja.
Ja. Also sieht doch ein bisschen ähnlich aus. Gibt seit ewigen Zeiten, sehr stabil, funktioniert auch super. Ja, Joel, du hast noch was Komisches, was ich nicht kenne, RoundSync.
Ich bin auch wirklich erst vorgestern darauf gestoßen, im Zusammenhang mit genannter Cloud-Situation. Ich habe mir FileZilla, komme ich auch noch darauf später, für den Desktop geholt, um auf meine Cloud zuzugreifen, via SFTP oder FTPS. Und ich habe mich gefragt, gibt es eine App auf dem Handy, die sowohl meine eigenen Dateien auf dem Handy als auch die Cloud kann. Ich habe mir dann schlussendlich eine FTP-App geholt aus dem F-Droid, die kann aber nur FTP, also die kann nicht auf meine eigenen Dateien auf dem Handy zugreifen, sondern nur auf dem Server. Funktioniert gut, alles bestens, aber ich bin dann auf die App RoundSync gestoßen, die ist eigentlich im Endeffekt eine ganz normale Dateien-App, kann auf das Handy zugreifen, auf die Handy-Dateien, also Galerie im und so weiter, also Galerie im Hintergrund quasi, die ganzen Foto-Ordner und so weiter. Aber es kann auch eben auf Clouds zugreifen und da kann man dann wirklich vieles einstellen, also man kann sich über diverseste Protokolle verbinden, auch WebDAV und so weiter. Und da kommt man dann auf die App und bekommt zuerst mal angezeigt, wie man auf die, wenn man sie drin hat, eine SD-Karte, will man aufs Handyspeicher, auf den Handyspeicher, will man in die Cloud und in welche Cloud, sprich, man kann sich meines Wissens auch mit der Nextcloud verbinden, via WebDAV, je nach Protokoll, das aktiv ist. Und dann hat man quasi wie eine Liste von Verzeichnissen oder, wie soll ich sagen, Orten, Speicherorten quasi, wo man draufklicken kann und die können dann auch miteinander interagieren. Also ich kann sagen, ich gehe auf meinen Server, lade da was hoch und wähle das aus der Datei, aus dem Handy-Dateisystem System aus. Funktioniert meines Wissens aber auch umgekehrt quasi, ich könnte meine Nextcloud verbinden und da was runterladen und auf die andere Cloud wieder hoch. Also ist, finde ich, ziemlich gut. Hat auch mittlerweile meine Dateien-App, die ich vorher hatte, ersetzt, weil ich mag das ziemlich, wenn alles in einer App ist. Also alles in einer im Sinne von meine Dateien, meine Fotos und so weiter.
Klingt cool, kenne ich noch nicht. Gucke ich mir ja, auch mal an.
Musst du mal unbedingt mal anschauen, insbesondere wenn du eben verschiedene Speicherorte hast. Ja. Und man kann, das wollte ich noch sagen, deswegen eigentlich auch der Name Sync, RunSync, man kann automatische Synchronisation laufen lassen. Das heißt, man hat eine Cloud eingebunden, wir sagen wir mal SFTP, und das Handy-Dateien-System. Und dann geht man in die Tasks, wählt da aus, welchen Ordner auf dem Handy man in die Cloud oder auch umgekehrt synchronisieren will, dann hat man mal den Task gesetzt. Und dann kann man hingehen und eine Routine quasi, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das heißt, laufen lassen. Und die kann man dann einrichten, wenn man will Task XY einmal am Tag um 19 Uhr laufen lassen. Und dann wird das alles einmal am Tag synchronisiert. Man kann dann auch einstellen, in welche Richtung, quasi Cloud zum Handy oder Handy zur Cloud. Oder natürlich eben Handy Nextcloud und so weiter, geht auch. Dann läuft das automatisch. Man bekommt dann immer noch Benachrichtigung, wenn man das möchte. Bekommt man angezeigt, so viele Dateien wurden gelöscht, so viele Megabytes gelöscht, so viele Dateien hochgeladen und so weiter.
Klingt gut.
Ist für alles in einer App ja. Wirklich gut. Ja. Ja. Findet man auch im F-Droid.
Ja, meine nächste Lieblings-App auf dem Handy ist OSM End, also OpenStreetMap Android, wenn man das mal so übersetzen will. Mhm. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen, oft drüber geschrieben. Ja, da geht es halt um Karten und Navigation. Und ich weiß nie, ob ich das empfehlen soll. Also ich würde mal sagen, wenn man normale Anforderungen hat, ist vielleicht sowas wie heißt das, Organic Maps oder so, ist dann vielleicht die bessere Empfehlung. Ich habe auch immer wieder alternative Apps ausprobiert, also die natürlich auf OpenStreetMap basieren. Und habe sie dann immer wieder runtergeworfen, weil mir bestimmte Funktionen fehlten, die es halt in OSM End gibt. Also ich würde mal sagen, OSM End ist so der Funktions-Rolls-Royce mit dem Nachteil, dass die Bedienung, wie soll ich sagen, schwierig ist. Oder
gewöhnungsbedürftig.
Aber das ist kein Nachteil. Ich wüsste nicht, wie man es besser machen könnte. Ne? Die haben halt so viel Funktionalität da drin, was jetzt Routenplanung und Ablage von Favoriten, Streckenmessung, Overlay-Karten angeht. Also ich habe zum Beispiel immer so eine Swiss-Topo-Karte, also eine topologische Karte als Overlay. Sodass, okay, wenn ich die normale Karte mir angucke, kann ich mit einem Schieberegler, stufenlos die Karten übereinander blenden. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo in Bergen unterwegs bist, ist das manchmal sehr hilfreich, wenn du so stufenlos mehr die Standard-OSM-Karte sehen willst oder ein bisschen mehr die topologische Karte sehen willst. Ja, und solche Späße. Also ich würde sagen, OSM End ist super, aber nicht die einfachste Anwendung wegen der Funktionsvielfalt. Wer viele Karten verwendet und viele Funktionen benutzt, ist damit super bedient. Für die meisten eignen sich einfachere OpenStreetMap-Apps.
Ja.
Siehst du das auch so?
Ich hatte tatsächlich lange nur OSM End, habe mir kürzlich mal Organic Maps angeschaut, grundsätzlich kartenmäßig sind die sicher super. Ist kein Problem von der App an sich, sondern mehr von OpenStreetMap. Ich könnte die im Alltag für die Navigation nicht verwenden, weil leider auf OpenStreetMap sehr viele Adressen fehlen.
Ach, hätte ich jetzt genau umgekehrt vermutet.
Also ich verwende, gut, auf der Arbeit ist mir Datenschutz sowieso egal, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber da ist Geschwindigkeit und funktioniert mir halt wichtiger. In dem Moment, da verwende ich Google Maps, weil da die meisten Adressen drin sind. Bei OSM-End hatte ich, vielleicht ist es heute ein bisschen anders, aber wenn ich da mal reingehe auf OpenStreetMap oder mir auch im JOSM, also dem Java OpenStreetMap Editor, auf dem Desktop mal ein Gebiet herunterlade und da was editieren will, fehlen da bei sehr, sehr vielen Häusern die Nummern.
Das wundert mich, weil, also wenn ich ab und zu mal auf eine Google Maps Karte schaue, dann denke ich immer, ja, unentdecktes Land, da gibt es ja gar nichts. Also gerade so, was Hausnummern angeht und was Details angeht, wie Bäume, Brunnen, Sitzbänke und so.
Gut, das ist ein Google Maps Problem. Das liegt, man kann zwar gewisse Overlays hinlegen, aber Google Maps ist, so wie ich das sehe, wirklich auf Navigation ausgelegt und nicht wirklich auf Karten. Mhm. Weil wer geht auf Google Maps, um den nächsten Brunnen zu sehen? Also es gibt schon gewisse Sachen natürlich und für viele Leute reicht das auch. Ich habe aber tatsächlich immer noch die Swiss Topo App nebendran, weil Google Maps hat mich schon oft auch, Problem wiederum natürlich, an die falsche Adresse geleitet, weil die Straßenverbindung quasi, also man hat ein Haus, keine Ahnung, Dorfstraße 27 und dann wird die Zufahrt nicht von der Dorfstraße her, sondern von der Überlandstraße angegeben und dann wird man ans falsche Haus rangeführt. Also das könnte vielleicht ein Vorteil für andere Navigationssysteme wie eben OSM-End und so weiter sein. Kann ich jetzt aber aus dem praktischen Alltag gar nicht so ganz sagen, müsste ich mal ausprobieren. Hm. Könnte ich mir als Projekt mal anlegen, mal die verschiedenen Navigations-Apps ausprobieren und vergleichen. Das, was ich halt an OSM-End und auch anderen freien Systemen natürlich, also schade, kommt immer darauf an, wie man sieht, man bekommt keine Anzeigen, wie der Verkehr aussieht.
Hm, das stimmt, ja.
Wobei das natürlich auch wiederum, Google Maps sammelt Daten wie verrückt. Ich muss Google Maps nicht mal offen haben. Es reicht, wenn ich den Standort eingeschaltet habe und Google Maps erkennt, ob ich am Autofahren bin und sieht dann, wenn ich langsamer fahre als normal. Ist ein datenschutzrechtlich ziemlich fragwürdiges Thema.
Ja. Ja gut, ich habe halt kein Auto, bin kein Autofahrer, ja. Und deshalb ist für mich so dieser Navigationsaspekt zweitrangig. Also mir kommt es dann eher auf Details an, wenn ich jetzt irgendwo im Ausland bin. Also ich weiß, ich war vor Jahren mal in Marrakesch und dann haben wir uns halt zu Fuß da durch die Souks von Marrakesch navigieren lassen und das funktionierte mit OSM-End super. Ja. Und Google Maps hatte überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt ist, oder? Also, ja, da fehlten stimmt, einfach viel zu viele Details.
Ich denke, es könnte auch sein, dass es länderabhängig ist. Ich sage jetzt mal, in der Schweiz gibt es sicher einige OpenStreetMap-Editoren quasi, also Leute, die da Daten hinzufügen. In anderen Ländern ist es vielleicht mehr der Fall, gerade wenn Google Maps schlechter ist. Wiederum habe ich den Eindruck, auf dem Land ist OpenStreetMap weniger zu gebrauchen. Hier zumindest. Mhm.
Gut. Was haben wir noch? Du hast noch eine Verzeichnisanalyse.
Genau. Ich habe kurz geschaut. Soweit ich das sehe, ist es eine KDE-Anwendung. Grundsätzlich könntest du mal schauen, ob die bei GNOME sauber läuft. Vielleicht ist es auch Manjaro eigen, zumindest ist sie vorinstalliert hier, Manjaro KDE. Ich kann da auf einen Ordner rechtsklicken und sagen in File Light anzeigen und dann bekomme ich einen Kuchen angezeigt, quasi mit all den Ordnern. Wenn ich da drüber fahre, sehe ich dann, wie groß der Ordner ist und einfach nach Größe sortiert halt. Nach Dateigröße oder nach Speicherplatz, ja, der verwendet schön. Wird. Und das nehme ich sehr oft, gerade jetzt, wo ich schaue, dass ich große Dateien lösche, die ich nicht mehr brauche und so weiter. Ich sehe ja nicht, wo die liegen. Ich kann in der normalen Dateiansicht oder in der normalen Ordneransicht sehe ich schon, wie viel Speicher der Ordner einnimmt. Aber ich sehe ja nicht, woher das Ganze kommt. Und das finde ich sehr praktisch mit FileLight. Da habe ich schon Cache-Dateien gelöscht, so die ich sonst ja nie gefunden hätte.
Mhm. Ja,
ein kleines, einfaches Programm, aber wirklich stark, ja.
Ja, so, und in GNOME gibt es, wie heißt denn das, Festplattenanalyse, irgendwie so.
Ja.
Da hast du halt auch so ein Kuchendiagramm, aber ich glaube, da kannst du noch nicht mehr was löschen. Das ist also reine Anzeige von so Kuchendiagramm.
Gut, ich glaube, das ist bei FileLight nicht anders.
Aha, ich dachte, du könntest dann...
Das ist nur eine Anzeige.
Ah, okay.
Mhm. Ich schaue jetzt gerade mal schnell Anzeigen in FileLight. Doch, ich kann löschen, ja.
Ja.
Jo. Ich habe da quasi eine Ordnerstrukturanzeige in links und dann einen Kuchen in rechts. Ich kann über den Ordner fahren in der Anzeige und dann wird mir der Kuchen auch angezeigt, ja.
Mhm. Gut. Ja, ich habe noch zwei weitere, auf die möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen, weil das ja ist irgendwie klar wie Kloßbrühe. Nextcloud natürlich, als private Cloud. Benutze ich auch seit Ewigkeiten, nicht um Backups zu erstellen, weil Cloud ist für mich eigentlich der falsche Ort, um Backups abzulegen. Und ich brauche da auch gar nicht jetzt Terabyte-Größen, weil ich die Nextcloud eigentlich nur für meine PIM-Daten verwende. Also Kontakte, Kalender, Aufgaben, solche Sachen und für News. Also ich benutze den Nextcloud News App als Newsreader, funktioniert mittlerweile wieder gut, hatte irgendwie beim Refactoring fast ein Jahr lang große Probleme, geht jetzt wieder richtig gut, kann ich empfehlen und ansonsten halt für Dateien, die ich von überall aus im Zugriff haben will und das sind jetzt nicht so viele, also mit denen, ich habe glaube ich auch 100 GB bei Metanet.
Ja.
Ja, also das reicht für mich vollkommen aus.
Ja, wenn man es nicht als Speicher braucht, dann reicht das absolut, ja.
Genau. Dann habe ich noch Python aufgeschrieben als Universalprogrammiersprache. Jeder, der sich mit Programmierung beschäftigen will, darin einsteigen will, dem kann ich Python nur empfehlen, ist auch zum x-ten Mal die Nummer 1 im Tiobe-Index. Da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, weil der Joel ja auch noch zwei, drei Sachen hat.
Ja, ich habe noch zwei weitere, die sind aber auch ziemlich einfach abzuhaken. FileSailor habe ich ja schon erwähnt, ist eine relativ, also ich sage nicht komplex, schon klar aufgebaut, aber funktionsreiche FTP-GUI und das funktioniert für mich jetzt wirklich gut. Ich verbinde mich mit dem Server, habe zwei Dateisysteme nebeneinander liegen, also Dateianzeigen oder Dateistrukturen, Ordnerstrukturen, kann da quasi mehr oder weniger mit einem Mausklick hochladen und runterladen. Ist für mich, gerade wenn man halt mit Servern zu tun hat, wirklich eine sehr gute Sache. Dann das Letzte, was ich noch habe, dann hast du noch eins, KeePass XC, wird wahrscheinlich auch fast allen ein Begriff sein. Hast du, glaube ich, auch im Einsatz.
Ja, und KeePass DX.
Genau, DX natürlich fürs Handy, ja. Klar, genau, habe ich jetzt, ich benutze es auch, aber ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben. KeePass, ganz einfache Sache, ein Passwortmanager, Open Source respektive, klar, das Open Source sowieso, aber auch dateibasiert. Man hat eine Datei, die kann man hinschieben, wo man will, öffnen mit jedem KeePass-fähigen Programm. Anders wie zum Beispiel mit Bitwarden ist meines Wissens auch eine teilfreie Anwendung, die speichert das alles in der zentralen Cloud. Man hat keinen Dateizugriff und das finde ich an KeePass wirklich gut.
Hm. Ja, also KeePass ist für mich auch das Maß der Dinge, wenn es um Passwortmanager geht. Man muss da unterscheiden, weil es gibt KeePass, also heißt nur KeePass, das ist eine andere Anwendung. Also die benutzen wir im Büro aus verschiedenen Gründen, Multi-User-Zugriff und so, weil da hat KeePass XC und DX haben da Probleme mit. Weißt du, wenn gleichzeitig mehrere Leute eine KeePass-Datei geöffnet haben, dieser okay, Anwendungsfall. Ja. Sieht auch ziemlich veraltet aus, also die anderen KeePass XC und KeePass DX, das eine ist Desktop, das andere ist Android. Ich weiß nie, welches ist. Die sehen wesentlich moderner aus und ja, sind auch angenehmer zu verwenden. Und ja, ist für mich Standardprogramm, wenn es um Passwortverwaltung geht.
Genau, und hat auch eine Browser-Erweiterung für, soweit ich weiß, diverse Browser.
Ja.
Von daher, also es funktioniert wirklich einwandfrei.
Gut, dann kommen wir zum letzten Programm. Wir haben beim Buchstaben A mit AntennaPod angefangen und hören beim Buchstaben Z auf. Und es heißt wirklich nur Z. Das ist ein Skript für den schnellen Verzeichniswechsel im Terminal. Ist sehr simpel. Was das Ding macht, ist, sobald du, wenn du irgendwann mal in einem Verzeichnis gewesen bist, dann merkt sich Z diesen Pfad. Und danach kannst du dann einfach Z Teil eines Verzeichnisnamens eingeben und dann wechselt das in das Verzeichnis. Ist also ein sehr einfaches Skript, um schneller zu navigieren zwischen Verzeichnissen. Ja, ich weiß, es gibt noch andere Anwendungen, Fuzzy Search, keine Ahnung, ich will dir nichts Falsches erzählen. Also wenn euch schneller Verzeichniswechsel im Terminal ein Anliegen ist, kann ich Z nur empfehlen.
Ich kenne jetzt Z nicht, aber ich weiß auch nicht, ob das sogar schon eingebaut ist, könnte sein. Ich habe die C-Shell im Terminal und da habe ich mit dem, wie hieß es, Oh My C-Shell oder so, Oh My ZSH, da gibt es eine Erweiterung und die kann Dateiwechsel quasi direkt, also ich tippe DO und mir wird Dokumente vorgeschlagen, ich drücke Tab, Enter und bin drin.
Okay, aber das ist ja eine Manjaro, ja, weiß ich nicht. Also es ist Z-Shell mit Oh My Z-Shell Erweiterungen. Und die muss man aber separat aktivieren, die Erweiterung, für diesen schnellen Verzeichniswechsel.
Genau, ja.
Okay.
Ja, ich müsste jetzt schauen, wo das liegt, aber C-Shell ist ziemlich mächtig, ein bisschen überfordernd am Anfang. Gerade mit den ganzen Einstellungen, die man machen kann, auch anzeigentechnisch, sprich, welche Farben soll das Ganze haben und so weiter. Aber finde ich wirklich praktisch, dann gebe ich Dokumente / und nächste Ordner und wird mir gleich wieder vorgeschlagen. Das ist quasi wie Autocomplete im Dateisystem.
Ja, muss ich mir mal angucken. Also ich wollte dieses Oh My C-Shell auch mal angucken. Ich hatte aber immer ein bisschen Bedenken, weil ich hatte Angst davor, dass das Ding mir die Standardkonfiguration, die Manjaro an der Z-Shell vornimmt, kaputt macht.
Tut sie, teilweise.
Ah, siehst du?
Ja. Kannst du dir aber alles wieder zurücksetzen, weil Manjaro baut ja auf der C-Shell auf, also Manjaro hat das vorinstalliert, so muss ich sagen. Und Manjaro verwendet ein bestimmtes Theme quasi von dieser Oh My C-Shell. Das ist vorinstalliert OMIC Shell meines Wissens nicht. Man kann dann quasi aber in OMIC Shell hingehen und das gleiche, die gleiche GUI, tönt jetzt komisch, Farbschema oder wie auch immer, nehmen und dann hat man es wieder.
Okay, also probiere ich mal aus und ja, schreibe vielleicht mal einen Artikel darüber. Ja, Joel, wir haben 100% der Zeit überschritten.
Ja, gerade eine Stunde, ja.
Ja, genau. Und deshalb machen wir den Sack zu. Falls ihr noch Lieblingsanwendungen kundtun wollt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr vielleicht zu den von uns vorgestellten Lieblingen noch etwas sagen, ergänzen oder korrigieren wollt, dann macht das bitte in den Kommentaren. Ja. Fall, ja. Und damit sind wir durch. Gebt euer Feedback, redet mit uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail. Die Adressen wisst ihr ja, dass ihr die auf unserer Webseite findet. Ja, und damit bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit, wünschen eine regenarme Restwoche und nicht allzu kaltes Wetter. Ja, das war's für diese Woche. Nächsten Mittwoch sind wir wieder für euch da. Vielen Dank, Joel.
Danke auch dir, Ralf. Tschüss. Schöne Woche.
Tschüss.